Welcome to my G-spot. Hi Leute, willkommen zu unserem kleinen Summer Special. Wie ihr ja schon wisst von der letzten Folge, haben wir eine kleine Sommerpause, aber es geht weiter bei G-Spot. Wir haben keinen Leerlauf, denn wir haben uns entschieden, jetzt Community-Fragen zu beantworten und schöne Folgen daraus zu machen, weil eben auch so viel Feedback von euch kommt, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, by the way. Und es sind einige spicy Fragen zusammengekommen, weswegen ich meine Freundin Jenna Baccio angerufen habe aus der ersten Folge. Wir kennen sie alle, die Sex-Expertin. Sie ist heute da und wir beantworten euch eure, ja, schön intimen Fragen. Hi Jenna, schön dich wiederzusehen. Wie geht es dir?
Hi, oh Gott, es ist so ganz anders, dieses Setting, als das letzte Mal. Ja, wir waren das letzte Mal in dicken Winterpullis, weiß ich auf jeden Fall noch. Und jetzt sitzen wir hier so leicht bekleidet. Das ist eher meine Jahreszeit, ehrlich gesagt.
Ja, fühle ich auch. Ich fühle mich auch ein bisschen aufgeblühter, muss ich sagen. Mhm. Und 20 Folgen später, keine Ahnung, oder wie viele Folgen später, auf jeden Fall einige Folgen später, merke ich auch, ich fühle mich noch wohler in meinem G-Spot als zuvor und ich finde es voll cool, dass wir uns jetzt wiedersehen.
Das glaube ich auf jeden Fall, dass du dich jetzt da irgendwie viel heimischer noch fühlst. Krass, das ist ja auch schon jetzt echt lange her. Wir haben ja die erste Folge zusammen gemacht. Wie schön,
ja,
dass wir uns jetzt nochmal sehen. Ich bin gespannt, welche Fragen du mitgebracht hast. Ich habe ja schon gedacht, dass die Leute ganz schön viele Fragen dir noch schicken werden. Also mal gucken. Du weißt es ja besser, wie viele Fragen da reinkamen.
Einige, wirklich einige. Und
glaube ich.
Da sind wir auch schon beim Thema. Lass uns einfach starten. Eine Frage, die an dich und mich gestellt wurde. Warum komme ich nicht, wenn mein Partner mich befriedigt?
Ja. Okay, also angenommen, sie meint damit, dass sie beim Sex, also beim penetrativen Sex nicht kommen kann, ist das etwas, was sehr häufig vorkommt. Also ich erkläre das jetzt nochmal so, was ja dann so stattfindet. Penis wird in die Vagina gesteckt und der erregbarste Teil ist aber ja außen an der Vulva. Das wissen wir jetzt ja auch durch die Podcast-Folge hoffentlich, dass ja die Klitorisspitze eben außen an der Vulva sitzt und bei der Penetration alleine gar nicht mit stimuliert wird. Da muss also quasi müssen noch andere Sachen stattfinden, dass man dann kommen kann. Also entweder muss die Klitoris außen mit stimuliert werden, indem die eben berührt wird mit den Fingern oder mit einem Toy oder man berührt sie vielleicht auch selber. Oder man müsste vielleicht auch mehr Druck in der Vagina ausüben, weil was häufig ja beim Sex oder bei der Penetration stattfindet, ist so eine Rein-Raus-Rein-Raus-Bewegung. Mhm. Und das spürt die Vagina gar nicht so dolle, sondern die spürt eigentlich mehr so Druck auf die Vaginalwände. Und vielleicht kann man da die Bewegung ein bisschen variieren. Das wären jetzt so meine ersten Ideen, die ich hätte. Also entweder mehr die Klitoris von außen stimulieren oder eben mehr von innen, aber dann eher mit Druck und nicht so rein, raus und schnelle Bewegung, sondern eher langsame, tiefe Bewegung. So eher so ein Schieben, Schieben. Oder man beschreibt, also ich beschreibe es auch gerne als wie so Orange auspressen. Also so wirklich reingehen, tief rein.
Mhm.
Wäre jetzt so eine Idee. Okay, aber nehmen wir jetzt mal an, der Freund versucht es oral oder eben mit der Hand zu machen, dann kann es auch schon sozusagen ausreichen, dass eine zweite Person dabei ist und das vielleicht dazu führt, dass jemand nicht kommen kann, weil das dann vielleicht für jemanden, also weil das dann eher so psychische Dinge sind, die einen da beeinflussen. Ne? Also das eine war jetzt mehr sowas, was Körperliche betrifft und das ist jetzt vielleicht mehr sowas, was psychisch abläuft, dass man sagt, ah, das stört mich aber jetzt irgendwie, dass da jemand dabei ist, der macht das ja irgendwie ganz anders und was macht er denn da jetzt mit seiner Zunge oder mit seinen Fingern? Kann halt sein. Da würde ich jetzt auch einfach mal so die Idee formulieren, es sich vielleicht dann selber zu machen oder zu zeigen, wie man es sich selbst macht und für sich auch nochmal, also eigentlich nochmal so einen Schritt zurückzugehen, erstmal für sich zu gucken, was brauche ich denn eigentlich und was brauche ich denn eigentlich auch, um in diese Erregung zu kommen, wie bin ich eigentlich mehr erregt und vielleicht auch sozusagen schon ein bisschen Vorarbeit zu leisten, sich mehr schon zu erregen, damit der Freund es nicht so, es klingt so doof, ne, aber so schwer hat, um dann bis zum Orgasmus zu kommen, weil häufig braucht es so dieses erste Mal, dass man jetzt einmal sozusagen es schafft, in Gesellschaft zu kommen und dann fällt es beim nächsten Mal schon wesentlich einfacher. Das sind so meine Ideen, die ich jetzt dazu habe. Natürlich würde ich jetzt am liebsten direkt natürlich zurückfragen, okay, seit wann genau besteht das Problem? So, hast du das nur mit deinem Freund oder hast du das auch bei der Selbstbefriedigung? Aber es klingt ja jetzt hier so, es taucht tatsächlich nur auf, wenn der Freund versucht zu befriedigen. Und vielleicht sind da jetzt schon mal so einige Sachen irgendwie in Resonanz gegangen, dass man da so merkt, ah ja, das könnte irgendwie sein.
Finde ich eine sehr hilfreiche Antwort. Mir fällt es tatsächlich super schwer und ich bin auch noch nie gekommen vom Oralsex. Und
ja,
ich merke wirklich, es liegt daran, dass ich extrem in meinem Kopf bin. Dass ich
ja
vielleicht so ganz kurze Momente habe, wo ich es genießen kann, aber dann bin ich sofort wieder da und denke mir so, ah, ist es jetzt gerade zu lange für ihn oder ist komisch oder ja, also ich kann mich nicht gehen lassen und ich merke, ich will es aber üben. Ich will da auch einen Fortschritt bei mir bemerken und da auch so ein Wachstum zusammen mit meinem Partner zu erleben, ist auch richtig schön, muss ich sagen.
Ja, voll. Ja, ich glaube auch, dass es super vielen so geht, dass man immer wieder merkt, oh Gott, ich bin wieder im Kopf, jetzt denke ich über das und das nach. Und dass einem da vielleicht helfen kann zu wissen, je mehr ich sozusagen in meinen Körper reinkomme, desto mehr schaltet sich auch der Kopf ja aus. Also je mehr ich sozusagen nach unten gehe, so mit all dem, mit meinem ganzen Bewusstsein, desto mehr ist der Kopf gar nicht mehr so sehr dabei, desto mehr kann der sich auch gar nicht mehr so einschalten. Und das erkennt man auch ganz schön, wenn man das mal so darstellt auf so einer Erregungskurve, dann sieht man so richtig, okay, wenn die Erregung so richtig abgeht, ist das Gehirn gar nicht mehr so dabei. Also eigentlich ist man umso animalischer oder umso mehr so in diesem Flow und wie so in Ekstase, je mehr das Gehirn sich abschaltet. Okay, aber wie schafft man das denn jetzt eigentlich? Und im Grunde hilft uns unser Körper selber dabei. Also indem wir zum Beispiel unsere Sinne benutzen, indem wir fühlen in dem Moment oder schmecken, was schmecke ich gerade? Was rieche ich gerade? Oh, was fühle ich gerade? Also was fühle ich gerade mit meinen Händen? Oh, was passiert da eigentlich gerade am Körper? So kann der Kopf gar nicht mehr so sehr nachdenken, sondern du gehst dann in dem Moment rein und guckst du, was passiert eigentlich gerade an meinem Körper? Wird das soweit deutlich, was ich damit meine?
Total.
Also, dass du genau über diese fünf Sinne eben gehst.
Ja.
Und auch, dass du dir diese Gesetzmäßigkeiten des Körpers zunutze machst. Also sowas wie Atmung, Bewegung, Rhythmus und Tonus. Tonus ist ja die Muskelspannung. Und je mehr wir in diesem angespannten so Zustand sind, desto mehr kann auch noch unser Kopf mitarbeiten. Je mehr wir aber so in so einem entspannten, wie so loslassen im Modus sind, desto mehr kann der Kopf auch sich gar nicht mehr so sehr einschalten.
Schon
und ganz
cool.
Viel geht über die Atmung, also weg von dieser Hechelatmung, die natürlich auch helfen kann für einen Orgasmus, ne? Mehr aber zu so einer tiefen Bauchatmung. Das schaltet auch mehr den Kopf aus und die Bewegung des Körpers, also auch sich mehr zu bewegen. Vielleicht denkt man in dem Moment auch so, ist ja jetzt irgendwie komisch, was ich hier so veranstalte, ne? Aber du wirst merken, je mehr du wirklich so deinen Körper bewegst, desto weniger ist der Kopf dabei. Also du kannst ihn sozusagen überlisten, deinen eigenen Kopf. Und das braucht am Anfang tatsächlich ein bisschen Übung, weil das am Anfang voll ungewohnt ist. Weil wie lange hat man das jetzt sozusagen trainiert, dass der Kopf sich immer wieder einschaltet und sagt, hallo, hier, ich bin auch noch da. Ich find's gerade voll komisch, was hier so abläuft. Ne? Aber je häufiger man das dann macht und wieder in den Körper reinkommt, also zum einen eben über die unterschiedlichen Sinne, aber auch über diese Gesetzmäßigkeiten des Körpers, desto mehr lernt man auch, wieder im Körper zu sein. Aber ich kann es voll verstehen, ich bin auch ein totaler Kopfmensch und ich bin auch eher hier oben. Also ich selber brauche auch immer wieder diese Praxis und diese Übung. Ah, warte mal, da unten spielt die Musik.
Ja, und Sex ist erlernbar, ne? Das hattest du ja auch gesagt und das bleibt mir, oder guter Sex ist erlernbar.
Ja, voll. Genau, das ist ja mein Leitsatz sozusagen.
Die nächste Frage habe ich tatsächlich auch mit meinem Partner besprochen. Ist es okay, beim Sex mit dem eigenen Partner an jemand anderen zu denken? Und meine Antwort ist ja. Ich find's voll okay.
Ja.
Was denkst du?
Ja, ich finde es auch total okay. Also ich finde, es kommt halt immer drauf an. Das ist ganz lustig, weil ich gerade auch eine Folge dazu gemacht habe zum Thema sexuelle Fantasien. Und das ist halt sowieso ein super spannendes Thema. Was bedeuten eigentlich diese ganzen Fantasien, wenn ich immer wieder an andere Partner denke oder wenn ich zum Beispiel auch Gewaltfantasien habe und so weiter. Aber grundsätzlich sind Fantasien erstmal was ich ganz allein für mich genießen kann. Da muss ich auch niemanden drüber in Kenntnis setzen. Also ich muss das gar nicht erzählen, finde ich zumindest. Das ist halt durchaus so weit weiße Geheimnisse sein dürfen, die einfach existieren, ohne dass man das jetzt unbedingt, finde ich, preisgeben muss, was man so für Fantasien hat. Und das andere ist auch, dass Fantasien ja nicht bedeuten, dass du das jetzt auch in der Realität erleben willst und dass Fantasien oft auch nicht rational sind. Also ganz ehrlich, wenn ich das jetzt mal so dem auf den Grund geben würde, was ich immer so für Fantasien habe, dann nehme ich immer so, nein, natürlich will ich das nicht in der Realität erleben, aber in meiner Fantasie ist es geil. Ja, und ich finde halt auch, also wenn man zum Beispiel aber merkt, dass man ständig diese Fantasie hat oder dass es wie auch so eine Flucht bedeutet, damit man nicht in dem Moment ist mit dem eigenen Partner, dann würde ich natürlich schon überlegen, okay, was hast du dann überhaupt mit deinem Partner? Also oder beamst du dich so richtig weg in deine Fantasiewelt, ne? Aber wenn es dir immer wieder dazu dient, in die Erregung zu kommen und dass du geile Gedanken hast und dass du halt geil bist einfach, finde ich auch sexuelle Fantasien, egal welcher Art, sind völlig legitim.
Finde ich auch. Und wenn man ja eine echt lange Beziehung schon hat, dann finde ich es auch voll legitim, dass man auch mal an eine andere Person denkt, wenn man Sex hat. Meiner Meinung nach.
Ja, total. Weil ich finde es sowieso oft so überhöht, was man für Anforderungen an einen Partner oder an eine Partnerin stellt, ne? Was die alles für einen sein muss und dann auch noch ewig die eigene sexuelle Fantasie bedienen. Das ist halt auch total schwer. Zumal sich ja auch sexuelle Fantasien wandeln können. Also ich kenne das auch so richtig, dass irgendwann ist diese Fantasie dann so abgenutzt, dann brauche ich sozusagen eine neue und eine ganze Zeit lang funktioniert die aber halt voll gut. Ja, und das auch für sich zu wissen, ne, dass das jetzt auch nicht bedeutet irgendwie, okay, so ich muss mich jetzt trennen, weil ich stehe jetzt offensichtlich auf einen total anderen Menschen, sondern nee, es ist irgendwie halt eine Reise und jetzt bin ich gerade mit dieser Fantasie ganz cool unterwegs und das kann sich aber auch wieder verändern im Laufe der Zeit.
Ja, finde ich auch. Eine Frage an mich. Könntest du dir vorstellen, bei einer Sexparty teilzunehmen? Also wie bereits gesagt, bin ich eine sehr verkopfte Person, deswegen würde ich wahrscheinlich im Voraus versuchen herauszufinden, so okay, sind alle Personen getestet? Sind alle Personen auch sauber? Wird davon hoffentlich niemand etwas weiter erzählen? Entstehen da definitiv keine Fotos, keine Videos? Ich glaube, ich würde mich einfach ein bisschen unsicher fühlen. Also in meiner Fantasie finde ich Sexpartys toll und wäre sofort dabei. Dreier, Vierer, Fünfer, keine Ahnung, wie viele Leute da dabei sein können. Aber Umsetzung, ja, schwer. Und ich glaube nicht, dass das passieren wird, wenn ich ehrlich bin. Aber ich finde es spannend. Und das ist jetzt eine Frage von mir. Wie kommuniziert man das mit seinem Partner, dass man auf eine Sexparty gehen will, wenn man keine offene Beziehung hat? Das geht nicht, oder?
Also ich finde schon, solange halt, ja, also ich finde auch das kann man ja vorher besprechen irgendwie, dass man für sich natürlich die Regeln oder die Grenzen abklärt, was ist da in Ordnung, was darf da passieren und wie weit darf ich da gehen, also da geht es ja nicht nur um Erlaubnis einholen, sondern sich das für sich auch zu klären, was will ich da eigentlich auch erleben, worum geht's mir da eigentlich? Und ich finde schon total legitim. Also ich finde das ja eigentlich auch cool, wenn ich weiß, mein Partner, meine Partnerin ist halt da irgendwie so neugierig, holt sich da Inspiration, weil das ist, glaube ich, immer so, egal ob du jetzt auf eine Sexparty oder eine andere Party gehst, dass du da ja irgendwie bereichert wieder heimkehrst und dass du irgendwie inspiriert bist. Und ich finde das eigentlich nur cool. Ja. Vielleicht hat man ja auch Bock, das gemeinsam zu machen. Aber wenn nicht, finde ich es jetzt zum Beispiel aus meiner Sicht als Sexualpädagogin durchaus begrüßenswert, wenn man das auch ohne Partner erlebt.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich könnte mir das gut vorstellen, dann gemeinsam mit meinem Partner zu machen tatsächlich. Eine Frage an mich, hast du Erfahrungen mit Fetischen? Nicht so wirklich tatsächlich. Also ich hatte bis jetzt keine sexuellen Begegnungen, wo, ich weiß nicht, wo fängt denn ein Fetisch an? Also ein Typ hat Gänsehaut richtig toll gefunden. Ist das dann ein Fetisch? Eigentlich weiß ich nicht. Ist eine Vorliebe.
Ja, ein Fetisch ist erstmal so definiert halt als ein Kink, also eine Vorliebe, die du aber jetzt sozusagen immer brauchst, um in Erregung zu kommen. Also wenn man würde jetzt von einem Strumpfhosen-Fetisch sprechen, weil die Person dann immer sozusagen die Nylons braucht, um erregt zu werden. Das ist eigentlich so die Abgrenzung. Ansonsten spricht man von einem Kink oder halt einer gewissen Vorliebe. Aber wenn man es jetzt ganz genau nimmt, würde man eigentlich erst Fetisch sagen, ja, wenn du tatsächlich immer diesen Ding brauchst. um geil zu werden.
Dann hatte ich bis jetzt noch keinen Fetisch, glaube ich. Eine Frage an uns. Sexspielzeug beim Sex mit Partner, wie am besten einsetzen?
Ja. Es gibt ja erstmal super viele unterschiedliche Sexspielzeuge und ich finde es jetzt auch teilweise ein bisschen schwierig, wenn es schon darum geht, dass man möglichst viele und eine große Vielfalt und so weiter hat. Also ich glaube, erstmal, man braucht theoretisch so gar kein Sexspielzeug, um ein erfülltes Liebesleben zu haben, ist zumindest meine Meinung. Und vielleicht ist es hier und da sogar gar nicht so förderlich, aber es kann eben das Sexleben auch, glaube ich, total bereichern. Aber das, glaube ich, muss man für sich halt erstmal klären, ob man das überhaupt will. Und dann gibt es ja zum Beispiel solche Partnerspielzeuge, die man wirklich auch gemeinsam einsetzen kann. Also wenn wir jetzt von Heterosex sprechen, gibt es ja diese, diese U-Tor, also die sind so U-förmig und dann kannst du die eben vaginal einführen. Dann kann aber noch ein Penis mit dazukommen und dann liegt der andere Teil auf der Vulva auf und kann eben da vibrieren und in der Vulva, in der Vagina kann aber auch Stimulation stattfinden. Weißt du, so hast du dieses U-förmige, wie so ein Hufeisen und die eine Seite kommt vaginal rein und dann kommt eben noch ein Penis mit dazu. Ist auch ganz angenehm, weil das dann eher so dieses Gefühl von Enge und auch Druck auf die Vaginawand bedeutet. Mhm. Und oben liegt's auf und stimuliert da eben noch zusätzlich. Aha. Das ist für viele schon, das finden viele schon sehr geil. Oder was natürlich auch geht, ist, dass du ein Toy hast oder Vibration mit dazu nimmst, während du penetriert wirst. Oder dass du ein Analtoy mit dazu nimmst, dass du eben noch zusätzlich die anale Stimulation hast. Sowohl natürlich für den Mann als auch für die Frau kann das total bereichernd sein. Ist natürlich auch noch irgendwie ein super, finde ich, Tabuthema, das ganze Thema anale Stimulation. Oder Toys sind natürlich auch sowas wie Pegging-Toys, also dass du ein Umschnalldildo hast, dass du auch mal die Rollen tauscht. Ja, also das sind so, die mir jetzt direkt auf Anhieb einfallen würden, die, glaube ich, total bereichert sein können für Beziehungen oder auch für Langzeitbeziehungen, dass man das mal so ein bisschen aufbricht, was man vielleicht bisher irgendwie erlebt hat.
Ich finde das U-förmige Ding sehr spannend. Ich glaube, das würde ich auch mal austesten. Ansonsten kommt es ja auch voll auf die Stellung an, in der man sich gerade befindet. Und wie du schon sagst, da kann man ja auch einen Unterdruckstimulator oder einen Vibrator dazu nehmen, wenn es passt.
Genau. Also ich glaube, wenn man ja danach gehen würde, was so die beliebtesten Toys bei Frauen sind, dann sind das ja häufig diese Unterdruckstimulatoren, ne? Und ja, die kann man natürlich auch super easy zur Penetration dazu nehmen.
Voll. In welcher Position wird der G-Punkt der Frau am besten stimuliert?
G-Spot. Das ist ja beim Thema. Also der G-Punkt ist ja eigentlich gar kein Punkt an sich, sondern es ist eigentlich mehr so eine G-Zone. Und tatsächlich ist sich ja die Wissenschaft bis heute uneinig darüber, ob es diese Zone jetzt nun mal gibt oder nicht. Irgendwann wurde die ja sozusagen ins Leben gerufen durch den Gräfenberg, weil der die entdeckt hat. Aber was man inzwischen auch weiß, ist eben, dass nicht jede Frau diese G-Zone hat und dass es auch eher so eine Art von Drüsengewebe ist, die einfach auch sensibel ist für Berührungen und dass es aber auch das Gefühl unterschiedlich sein kann, dass die eine Frau da voll drauf schwört und sagt, wow, das ist absolut mein G-Spot, der muss stimuliert werden irgendwie, damit ich kommen kann, und für andere ist das aber eher unangenehm oder sie spüren da auch gar nichts. Also wenn man jetzt mit den Fingern reingeht, vaginal, dann würdest du diese G-Zone in den meisten Fällen so nach 2 bis 3 Zentimeter Richtung Bauchseite erspüren können durch so eine riffelige Oberfläche. Und diese riffelige Oberfläche ergibt sich eben durch dieses Drüsengewebe, was da liegt. Und da, wenn du die lange Zeit stimulierst oder auch fest genug stimulierst, dann kann da auch sowas wie eine weibliche Ejakulation ja stattfinden. Und dann wird's eben noch wässriger oder auch so eine milchige Flüssigkeit kann da austreten, einfach weil da Drüsen sind. Und weil das aber ja so unterhalb der Vulva liegt, also wenn du da ja jetzt so gegen drückst, musst du dir ja vorstellen, drückst du jetzt von unten gegen den Venushügel, und da ist ja auch die Klitoris, die ja wesentlich größer ist als eben dieser kleine Knubbel, der von außen sichtbar ist, da befindet sich eben auch die Klitoris. Und deswegen ist man sich da so uneinig, wenn man sagt, das ist im Grunde halt die Klitoris, die du von unten sozusagen stimulierst. Deswegen ist das auch so angenehm für einige. Oder es ist diese weibliche Prostata, also die weibliche Prostata gleich das Drüsengewebe, die du da stimulierst. Deswegen würde ich drüber sprechen? Ist es halt tatsächlich für diejenige Frau oder Mensch mit Vagina wirklich so angenehm? Oder kann man das vielleicht auch vernachlässigen? Oder es kommt auch drauf an, weißt du, manchmal ist dieses Drüsengewebe halt auch super angeschwollen und vielleicht dann besonders empfänglich für Berührungen und an anderen Zeiten aber nicht unbedingt. Also da am besten ja auch einfach drüber sprechen, wie sieht's heute aus? Und ich würde aber, ja, also immer bei diesen, du musst unbedingt die G-Zone stimulieren oder du musst unbedingt die A-Zone stimulieren, da halte ich halt wenig von, ne, überhaupt so eine Art von Anleitung zu geben, sondern ja, dafür sind wir einfach viel zu unterschiedlich. Ja. Und es lohnt sich ja da auch genauer hinzugucken.
Voll, finde ich auch. Aber wenn jetzt jemand diese G-Zone, also hinter der Klitoris, am besten erforschen möchte während dem Sex, was wäre die Position? Was denkst du? Weil ich habe das Gefühl, es ist so, wie heißt diese Stellung nochmal? Von hinten auf jeden Fall. Liegen. Mhm. Weißt du? Weil dann
ja,
der,
genau,
der Penis, glaube ich, auch, also wir reden jetzt vom Heterosex, der Penis dann durch die Stellung eben nach vorne kommt.
Ja, genau. Dann würde er mehr oder weniger da so genau drauf treffen, ne? Oder zumindest damit sehr viel Druck irgendwie drauf treffen. Das ist zum Beispiel eine gute Stellung. Natürlich kann er wunderbar auch durch die Finger erreicht werden. Auch mit viel Druck dann kann ausgeübt werden. Mit einem Toy ansonsten auch. Und genau, die Stellung eben von hinten liegend oder auch Doggy-Style auf den Unterarm aufgestützt oder auf den Händen aufgestützt, das funktioniert auch gut. Aber missionar eigentlich auch, also da kann man vielleicht dann als Person unten, kann man auch noch mit dem Beckenboden so dagegen spannen und dann drückt man ja auch mehr an der G-Zone. Das kann auch noch angenehm sein.
Ja.
Ja, aber alle Stellungen von hinten auf jeden Fall schon, allein von der Anatomie her, trifft man da am ehesten drauf.
Voll. Okay, cool. Frage geklärt. Haare am oder im Po entfernen, ja oder nein? Ich finde, das sollte jeder für sich entscheiden. Ich persönlich mag meine Haare am Po nicht, aber das ist auch sowas, das kann sich auch immer wieder verändern tatsächlich. Ich habe jahrelang eigentlich nie ein Schamhaar überhaupt wachsen lassen. Ich habe das auch alles weggelasert und war so, oh nee, ich mag gar keine Schamhaare. Und dann kam ein neuer Partner in mein Leben und der war so, oh, eigentlich finde ich Schamhaare toll und gehört ja auch irgendwie zu dir und dann gibt es noch mehr von dir und ich liebe alles an dir. Und ich war so, let's try, actually. Wieso nicht? Und jetzt, ja, habe ich Schamhaare. Wow. Ich bin da hier richtig aus dem Nähkästchen, lass die Hose wortwörtlich runter.
Ich sehe schon die nächsten Schlagzeilen. Stefanie Giesinger hat Schamhaare. Hoffentlich schreiben sie was anderes als Schamhaare. Aber ja.
Ja, stimmt. Schamhaare sind eigentlich so, das ist so ein blödes, wie nennst du das?
Ja, aber es gibt tatsächlich kein gutes Äquivalent dazu, ne? Weil mit Schamhaare meinst du ja jetzt auch alle Haare, die dann irgendwie auch bis zum Anus reichen und Vulva-Haare trifft es dann auch nicht so. Ja. Oder Intimhaare.
Intimhaare.
Intimhaare, finde ich, ist irgendwie noch so eine ganz gute Lösung.
Ja, weil aber auch so Bikini-Zone und so, check ich nicht. Ist ja mehr als eine Bikini-Zone. Auf jeden Fall, ja, habe ich jetzt Intimhaare und bin total happy damit. Wie siehst du das dann?
Ja, also ich finde auch, es kommt halt voll drauf an, auf was man selber steht und auf was der Partner steht. Aber es sollte einem natürlich in erster Linie selbst gefallen. Genau. Und ich habe ehrlich gesagt, aber wenn ich jetzt auch so überlege, wenn ich mir jetzt mal selber eine nackte Person gesehen habe, noch nie auf die Haare am Po geachtet. Keine Ahnung, also
ja, das stimmt.
Vielleicht ist es auch eher so, dass man sich da selber als Frau Gedanken macht, weil man sich vielleicht dann vorstellt in verschiedenen Positionen, dass man sich denkt, ah, jetzt kann er meinen Hintern halt sehen und sieht dann vielleicht auch verschiedene Haare und das ist ja jetzt irgendwie nicht so geil. Keine Ahnung, aber ich glaube zum Beispiel, dass sich wiederum Männer, also wenn wir jetzt auch von Heterosex sprechen, dass sich dann Männer auch gar nicht so die Gedanken machen. Das ist zumindest häufig die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich selber mache mir voll die Platte und ein Mann ist halt so, warum? Ich finde alles halt geil, ne? So das, was du eigentlich auch schon eben von deinem Partner beschrieben hast. Und das finde ich immer so oft so, hey, wie entspannt ist das eigentlich? Es ist ja mega cool.
Das ist
und
total schön.
Ich selber muss aber auch sagen, lustig eigentlich, weil ich hatte auch letztens einmal die Erfahrung, dass ich gefragt wurde so, ja, warte ganz kurz, bevor wir hier intim werden können, ich bin noch nicht rasiert. Und ich habe mich dann so kurz selber gefragt, warte mal, also ich war so, warte mal, bevor du dich jetzt rasierst, weil ich muss kurz überlegen, finde ich das jetzt überhaupt schlimm? Nee, im Gegenteil. Ich glaube, ich stehe auch mehr da drauf. Also vielleicht kommt es auch auf die Laune an, aber so grundsätzlich, glaube ich, stehe ich mehr darauf, wenn ich Haare sehe, weil das auch, finde ich, ein Ausdruck von Erwachsensein einfach ist.
Danke.
Und finde das eher cool, wenn ich da Haare sehe.
Finde ich.
Nein, rasier die jetzt nicht ab.
Finde ich auch, aber das war bei mir auch ein Werdegang, muss ich sagen, weil das einfach so glorifiziert wird, meiner Meinung nach, in der Popkultur, dass eben keine Behaarung zu sehen wird. Also einmal habe ich Keeping Up with the Kardashians geschaut. Sorry, ja, guilty, arrest me. Und da hat Kourtney tatsächlich gesagt, die haben Naked Attraction geguckt, das ist so eine TV-Serie, wo sich die KandidatInnen untereinander nackt sehen und dann entscheiden, ob sie daten wollen, ohne Gesicht erstmal. Mhm. Und dann hat Kourtney tatsächlich gesagt, Kim, there are people that have hair on the vagina. I didn't even recognize the vagina. Und ich war so, ach du meine Güte, da sind wir als Gesellschaft gelandet? Gruselig. Und das hat mir auch nochmal die Augen geöffnet. Also nochmal auf Deutsch übersetzt, sie hat gesagt, Kim, es gibt tatsächlich Frauen, die sich die Intimhaare wachsen lassen. Ich konnte noch nicht mal die Vulva erkennen. Und ich war so irgendwie eklig. Und erst recht finde ich es jetzt noch schöner mit Haaren. Und dann war ich letztens bei einer Ausstellung, Kunstausstellung von einer Fotografin. Und sie hat auch unterschiedliche Vulven fotografiert. Und da waren welche ohne Haare, da waren welche mit Haare. Und ich habe dann so kurz überlegt, was finde ich denn persönlich schöner? Und ich finde tatsächlich Behaarung schön. Es hat auch was Weibliches. Früher war das für mich irgendwie was Männliches. Es hat was Weibliches, es hat was Erwachsenes. Und ich glaube, dieses komplett wegrasierte Kahle, das ist auch schon wieder diese Infantilisierung, die wir in unserer Gesellschaft haben bei Frauen, die halt extrem problematisch ist. Aber jeder soll das für sich entscheiden.
Ja, finde ich auch, womit man sich selber wohlfühlt. Ne? Also das ist zum Beispiel bei mir auch anders, dass ich das, also dass ich da auch unterscheide, wie fühle ich mich selber wohl und das variiert auch und wie finde ich es aber bei anderen auch schön.
Ja.
Das macht irgendwie bei mir zumindest auch einen Unterschied aus.
Ja. Selbstbefriedigung mit Wasserstrahl, ja oder nein?
Ich jetzt? Ja, unbedingt. Hallo?
Es gibt ja mittlerweile sogar. Wollte ich gerade sagen. Es gibt ja sogar Wasserköpfe, Duschköpfe, die ja extra dafür gemacht sind.
Genau. Also auf der Klitoris drauf, ja. In die Vagina rein, nicht unbedingt, weil einfach der pH-Wert von Wasser ein anderer ist als in der Vagina drin und den kann man sich dadurch mal schön zerstören, den pH-Wert. Und das will man eigentlich eher nicht, weil dann kannst du halt eher Infektionen haben.
Hätte ich auch gesagt. Wie verliert man seine Hemmungen, indem man sich wohlfühlt? Und ich glaube, mir hat einfach geholfen, ein Safe Space zu haben, eine Person zum Beispiel um mich herum zu haben, die mir wirklich vollkommen das Gefühl gibt, dass ich gut bin, so wie ich bin und dass nichts an mir auszusetzen ist. Und wenn ich irgendwas habe, womit ich mich unwohl fühle, das auch verbal zu thematisieren, darüber zu sprechen. Und schon allein dadurch verliert man eine Art von Hemmung und diese Grenze wird durchbrochen und ja, es ist dann einfach ein bisschen entspannter. So würde ich sagen, verliert man seine Hemmungen.
Ja, kann ich nur zustimmen.
Wie kommuniziere ich, dass ich es mag, wenn er mich dominiert? Einfach sagen, oder? Ist es jetzt zu banal von mir, dass ich so denke, einfach drüber sprechen?
Ja, sagen am besten, sonst kann er das ja, kann er keine Gedanken lesen.
Ja, und ich glaube, manchmal ist es auch leichter ist, als eine Frage zu formulieren, so, hey, wie würdest du es finden, wenn du mich dominieren würdest? Oder?
Ja, oder sowas wie eine Selbstoffenbarung. Du, ich stell fest, ich mag das auch total, dominiert zu werden und hab da so verschiedene Vorstellungen, auch Fantasien, die in die Richtung gehen. Wollen wir das mal vielleicht ausprobieren?
Finde ich auch
Wollen
gut.
Wollen wir vielleicht mal ein Rollenspiel machen oder so? Also ja, dass man vielleicht direkt auch sagt, dass man da selber auch eine Vorliebe hat.
Ja, also hier hast du zwei Formulierungen. Ich hoffe, es läuft gut. Eine Frage an mich. Ist es schlimm, mit Anfang 20 noch kein Sexleben zu haben? Meine Antwort ist darauf, Natürlich nicht. Es ist nichts schlimm. Es ist auch nicht schlimm, wenn man mit 30 noch kein Sexleben hat. Wer gibt einem vor, wann etwas im Leben passieren soll und ob überhaupt was im Leben passieren soll? Mhm. Was denkst du?
Ja, total. Ja, zumal kann ja auch sein, dass die Person für sich schon, also vielleicht hat die Person durchaus ein Sexleben, aber eben mit sich alleine. Und daran ist aber ja auch gar nichts Schlimmes, dass man jetzt für sich alleine vielleicht Solosexualität zur Perfektion betreibt und da keine andere Person einfach dabei ist. Oder vielleicht auch gar nicht. Also das, ich finde, die goldene Regel ist ja irgendwie nach seinem eigenen Gefühl zu gehen und für sich selber zu gucken, ob das bestehende Sexleben oder auch nicht bestehende, ob das zu einem passt und ob man das so haben möchte.
Ja.
Und wenn nicht, dann eben ansonsten was zu verändern.
Ja, und es gibt eben auch asexuelle Personen und das ist auch vollkommen fein.
Ja.
Wie fange ich an, mich mit der Hand zu befriedigen, wenn ich es davor nur mit dem Vibrator getan habe? Einfach tun.
Ja. Aber ja, genau, weil wenn ich überlege jetzt gerade so, okay, soll ich jetzt mal so einen kurzen 5-Punkte-Plan entwerfen, aber auch das, weißt du, gibt's ja auch jetzt irgendwie nicht, sondern da auch die Toys halt wirklich dann mal weglassen.
Genau.
Und ich finde es super förderlich, wenn man sich ein Massageöl mit dazu nimmt, dass es einfach insgesamt besser gleitet auf der Haut, dass sich das sofort auch irgendwie sinnlicher, sanfter anfühlt. Vielleicht, dass man sich eine schöne Musik anmacht und so. Also vielleicht machst du das ja ohnehin schon, wenn du masturbierst auch mit Toys, aber dass du es dir irgendwie nett machst und dass du dann aber auch guckst, was brauche ich gerade, was will mein Körper gerade, sind das jetzt tatsächlich auch Berührungen an den Genitalien oder will ich mich beim ganzen Körper berühren, vielleicht an die Brüste mit einzubeziehen, die können ja auch total erogen sein und ja, also wenn man jetzt irgendwie nach Regeln gehen sollte, dann geht zumindest so nach dem, wenn man Orgasmus erleben will, immer so von außen nach innen, ne? Also so von großflächig zu kleineren Flächen, erstmal den gesamten Körper, dann vielleicht die Vulva, dann vielleicht die Klitoris, aber auch zu gucken, okay, wie fühlt es sich denn eigentlich an? Vielleicht die Vagina mit einzubeziehen, vielleicht auch den Anus mit einzubeziehen, aber vor allem auch da geleitet zu werden von diesem eigenen Gefühl von, okay, das fühlt sich gerade stimmig an, ja, das mag ich gerade, okay, hier will ich ein bisschen verweilen, oh nee, ich guck nochmal weiter, ja.
Ja, cool, finde ich cool, mag ich. Meine Hüfte ist so steif, kann mich beim Sex oben nicht bewegen. Tipps. Ich würde sagen, den Sport machen, vielleicht sogar Yoga machen. Und wenn es dich jetzt nicht so sehr stört, dass du dich beim Sex oben nicht bewegen kannst, dann einfach eine, ich weiß nicht, also entweder eine andere Position oder ja, ich glaube, das Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt gar nicht so beweglich und kann mich gar nicht so krass bewegen. Wer sagt denn auch, dass du da so ein Rodeo-Ride auf Partner oder Partnerin durchführen musst?
Ja, genau. Und ansonsten, wenn einen das jetzt selber stört oder man sich irgendwie da eingeschränkt fühlt, genau, also die Hüfte mobilisieren, bewegen, vielleicht, nicht vielleicht, sondern unbedingt Bewegungen machen, die einem selber auch gefallen, wenn man jetzt gar keinen Zugang zu Yoga oder Pilates oder was auch immer hat, vielleicht übers Tanzen. Tanzen ist ja auch was die Hüfte irgendwie frei macht.
Stimmt.
Und vielleicht auch da ein bisschen für sich zu üben. Man kann ja zum Beispiel auch bei der Masturbation einfach das Becken ein bisschen mehr bewegen. Dann hast du da nicht noch unter dir irgendwie Partner klemmen. Ja, das macht es oft ja einfacher, zumindest wenn man das so für sich alleine im Soloprogramm übt. Und genau, also da schrittweise wahrscheinlich die Hüfte mehr und mehr mobilisieren.
Finde ich top. Steffi, kannst du dir eine offene Beziehung vorstellen? Ich habe einfach wirklich eine große Fresse, anders kann ich es nicht sagen, und bin so, oh ja, ich lebe eigentlich mit dem Wissen, dass es nicht für mich die eine Person gibt, mit der ich bis an mein Lebensende zusammen bin. Gerade auch auf Ibiza hat mich einer gefragt, so, hey, ja, was denkst du eigentlich von offenen Beziehungen? Und dann meinte ich auch so, ich glaube, das ist die absolute Befreiung. Auch in gewisser Maßen müsste ich dann mein Ego ablegen und wüsste dann, dass man, ja, die Person, die ich liebe, eben auch mit einer anderen Person Spaß hat. Und das sollte dann auch eigentlich fein sein, weil ich liebe ja die Person und möchte auch, dass sie sich weiterhin entwickelt, auch abseits von mir und eben auch auf sexueller Ebene. Aber das umzusetzen, fällt mir enorm schwer. Und auch der Gedanke jetzt, dass ich mit anderen Menschen was hätte, während ich in einer Beziehung bin, fühlt sich für mich vollkommen falsch an. Und das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass ich in dieser Gesellschaft geprägt wurde und mir eigentlich nur dieses eine Modell auch vorgelebt wurde. Ich kenne fast nur dieses eine Konstrukt. Und bei G-Spot haben wir ja auch schon über offene Beziehungen und offene Ehen gesprochen. Und trotzdem fällt es mir schwer, das in die reale Welt umzusetzen. Und ich habe mir eine Zeit lang auch wirklich einen Druck gemacht, dass ich so dachte, nee, ich will jetzt gar nicht in so eine monogame Beziehung kommen und ich will jetzt frei sein und will Spaß haben und es gibt ja so viel auf der Welt. Ich will nicht nur das eine, bis ich sterbe. Aber ja, jetzt bin ich in einer glücklichen Beziehung und bin so, doch, monogam sein ist doch ganz toll und ich kann es mir nicht anders vorstellen. Also bestimmt wird das auch nochmal eine Entwicklung erleben. Aber ja, gerade kann ich mir keine offene Beziehung vorstellen. Sex in einer Beziehung. Wie Mann/Frau es spannend und interessant hält.
Das ist die Frage schlechthin, würde ich sagen. Ja, total. Ja, also der größte Feind der Lust ist die Langzeitbeziehung. Das klingt total traurig, aber es ist tatsächlich halt so, ne? Wenn man längere Zeit zusammen ist, dann ja, ist es bei den meisten einfach so, dass die Quantität von Sex nachlässt und dass man da vielleicht auch nicht mehr so viel irgendwie drüber nachdenkt wie in der Anfangszeit, was aber auch erstmal halt komplett normal ist, ne? Auch zu wissen, es geht anderen ganz genauso. Ich glaube, wir denken häufig immer bei den anderen Leuten, da passiert wesentlich mehr im Schlafzimmer und es ist aber tatsächlich gar nicht so. Und ich bin ja, das wurde wahrscheinlich auch aus unserer ersten gemeinsamen Folge irgendwie klar, bin ich ja große Verfechterin auch von Sex-Dates insgesamt. Also vor allem, wenn man halt einen Alltag miteinander teilt, vielleicht Kinder gemeinsam hat und auch, ja, einfach auch sehr eingebunden ist, so dass man ohnehin wenig Zeit noch dafür hat, Sex miteinander zu haben, dann würde ich ja sagen, ja, Leute, dann verabredet euch dazu, ne? Ich meine, wir haben uns ja am Anfang einer Beziehung auch häufig wirklich zum Sex verabredet, da waren es halt die Casual Dates, warum das nicht auch fortführen? Das ist irgendwann so verpönt, ne, dass man sich jetzt, was, jetzt zum Sex verabreden? Ja gut, aber so sind wir doch gestartet, oder? Also ich meine, da hat man sich gesehen und hat dann Sex miteinander gehabt. War ja auch nichts anderes. Das finde ich eigentlich oft lustig, dass das dann irgendwann gar nicht mehr so angesagt offensichtlich ist oder man das dann für nicht mehr en vogue oder nicht romantisch oder was auch immer hält. Ja, und vielleicht auch für sich nochmal zu checken, was haben wir denn, wie teilen wir denn sonst auch den Alltag gemeinsam? Also sind wir ansonsten auch irgendwie sexuell oder berühren wir uns zum Beispiel im Alltag oder sind wir da auch sehr asexuell miteinander und berühren uns gar nicht mehr, küssen uns vielleicht auch gar nicht mehr, finden das vielleicht sogar unangemessen, vielleicht sogar eklig, da auch nochmal vielleicht ein bisschen tiefer reinzugehen und das zu hinterfragen, weil man auch festgestellt hat, also Paare, die noch auch in Langzeitbeziehungen Sex miteinander haben, sind auch die Paare, die sich auch noch im Alltag berühren, die sich gerne berühren, die einfach zärtlich miteinander sind, die sich zum Abschied küssen und solche Sachen, die vielleicht irgendwie für manche auch selbstverständlich sind, sind tatsächlich für die selbstverständlich, ne? Die auch respektvoll miteinander umgehen und so, also eigentlich auch so No-Brainer, aber muss trotzdem erst nochmal an der Stelle gesagt werden, wenn man das eben für sich auch noch in einer Langzeitbeziehung bewahren möchte, geht es natürlich auch um das sonstige Miteinander.
Und wie man es noch frisch halten könnte, ist ja definitiv auch Sachen ausprobieren. Also auch Pornos anschauen, Spielzeuge dazu holen, dann diese, wie heißen diese Karten?
Meinst du mein Kartenspiel? Nein,
das ist ja, du hast auch ein Kartenspiel, ja, sehen wir doch. Ja, Jana hat zum Beispiel ein Kartenspiel. Kamasutra, das meinte ich.
Bleiben. Ach so, ja, genau.
Kamasutra.
Ja, insgesamt neugierig bleiben, ja.
Das weiß ich noch, das habe ich auch mal in einer langen Zeitbeziehung dann irgendwann eingeführt, dass wir so, ja, so Kamasutra-Karten hatten und dann so, ja, dann ziehen wir mal eine Karte und dann probieren wir mal was aus. Das hat's auch irgendwo frisch gehalten.
Ja, genau. Also natürlich neue Dinge erleben, mal fernab von Sex auch neue Dinge erleben. Vielleicht auch, nicht nur vielleicht, sondern auch nur sich dann als Paar auch wieder zu haben. Also ich kann es ja nur sagen, irgendwie als Mama, dass die Zeit als nur als Paar ist halt wirklich knapper. Und dass man sich ja nicht nur zum Sex verabredet, sondern auch sonst gemeinsam nur als Paar Zeit verbringt, ist irgendwie auch total wichtig, dass man nicht den anderen nur als Vater oder Mutter so kennenlernt, sondern eben auch wieder in einem sexuelleren Kontext, ne, von wir sind auch ein Liebespaar und das besteht natürlich auch irgendwo noch und muss auch gepflegt werden.
Ja, verständlich. Okay, ich beantworte noch eine einzige Frage, die an mich gestellt wurde. Was findest du an Frauen besonders attraktiv versus Männer? Es ist spannend, ich habe darüber nachgedacht. Ich finde weibliche Frauen attraktiv. Also, ja, was heißt hier weiblich? Stereotypisch weibliche Frauen attraktiv. Also auch wirklich so lange Haare, Kurven und so, was wir in unserer Gesellschaft so als sexy sehen. Wisst ihr, was ich meine? Und tatsächlich finde ich auch stereotypisch weibliche Männer attraktiv. Also lackierte Fingernägel, Perlenkette, Crop Tops, auch Männer, die sich schminken, die ja eben nicht dieses typisch männliche verkörpern. Und ich finde, also das ist jetzt einfach mal vom Äußerlichen, ich finde es aber besonders attraktiv, wenn Menschen empathievoll sind und Emotionen zeigen können. Alle Emotionen. Vor allem Trauer. Also ich glaube, ich habe mich fast immer verliebt, wenn ich jemanden dann so weinen gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das komisch ist, aber es ist für mich dann plötzlich so, okay, jetzt gibt es keine Grenzen mehr, jetzt können wir weinen, jetzt können wir schreien, jetzt können wir einfach wir selbst sein, weil ich glaube, keiner kann auch Tränen vortäuschen. Und vielleicht ist das für mich auch so dieser größte Indikator, okay, das ist eine authentische Person und ich kann mich verlieben. Deswegen würde ich sagen, ja, echte Emotion, Authentizität, das ist für mich ultra attraktiv. Und wenn jemand lustig ist, finde ich auch lustig, weil dann kann ich auch lustig sein. Oder weird, finde ich auch sehr cool. Also es gibt einige Sachen, die ich attraktiv finde. Ja, jetzt habe ich sehr viel von mir erzählt. Sehr viel Privates. Danke, Jana. Danke, dass du uns wieder mit so vielen Tipps und ja deiner Expertise weitergeholfen hast. Mir hast du auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen die Augen geöffnet und mir weitergeholfen. Und ich habe Lust, Neues auszuprobieren.
Cool, das freut mich. Oh, Dankeschön. Ja, freut mich sehr. Macht immer wieder Spaß mit dir.
Danke. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Du hast ja auch jetzt deinen eigenen Podcast. Mhm. Also da gerne auch reinhören. Wie heißt der?
Hot Stuff.
Hot Stuff.
Hot Stuff, ja. Da erkläre ich sozusagen in meinen kleinen, knackigen Folgen ein bestimmtes Thema, also beziehungsweise beantworte auch Fragen direkt aus der Community, aber die Folgen sind so halbe Stunde bis 40 Minuten lang und ja, das macht voll Spaß.
Cool, dann hört da auch gerne mal rein, wenn euch das Thema weiter interessiert. Ansonsten danke für eure ganzen Fragen. Mir macht es total Spaß, mehr mit euch zu kommunizieren, in Kontakt zu treten, wie man es auch immer nennen kann. Und dementsprechend schickt weiterhin eure Fragen. Und ja, wir befinden uns nach wie vor in der Sommerpause. Danke, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört. Und jede Woche gibt es eine neue Folge, also nächsten Mittwoch auch wieder eine Community-Folge. Wir sind überall auf Social Media, Instagram, TikTok, YouTube. Lasst uns gerne wissen, wie ihr die Folge fandet, ob ihr weitere Fragen habt und auch weitere Inspirationen für die nächsten Folgen. Bis nächsten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Bye!
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, P. Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Ton und Schnitt Konstantin Langer.